Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
So, und ich darf die Kinder verabschieden in ihren Gottesdienst. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid und von Gott lernt. Genau, schönen Applaus. Gottes Segen euch. Genau. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Willkommen zurück aus den Sommerferien. Schön, dass ihr alle wieder hier seid. Ich hoffe, ihr konntet Sommer und Sonne gut genießen. Gibt es hier jemanden, der mir plötzlich Konkurrenz machen kann im Teint irgendwie? Ja, ich sehe schon, ein paar haben mich auch überholt locker. Ich bin Ben Wiese, ich bin verantwortlich für die Kindergottesdienste hier in der Gemeinde und ich freue mich, dass auch wir in den Kindergottesdiensten jetzt endlich loslegen können, den Kindern Gottes Liebe zu zeigen und zu zeigen, was Gott in Jesus für uns getan hat. Da geht's endlich wieder los. Ich freue mich, liebe Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten, besonders auch für die Kids, die wir heute noch bedenken wollen, die gesegnet werden. Die zweite Jahreshälfte geht los. Jetzt fängt eine spannende Zeit an. Einige Kinder werden eingeschult, manche kommen in die fünfte Klasse. Ich kann mir vorstellen, dass die Aufregung sehr groß ist, aber auch die Vorfreude. Aber vielleicht jemand auch so ein bisschen Sorgen hat. Man weiß ja gar nicht genau, was einen alles so erwartet. Die Kinder werden, denke ich, viel Gutes lernen, viele wichtige Dinge. Vieles ist sinnvoll, das meiste jedenfalls. Ich denke, wir können uns freuen, das wird gut werden. Aber ja, auch für uns Erwachsene ist die Zeit nach den Sommerferien, die Rückkehr zum Arbeitsplatz vielleicht wie ein Aufbruch in etwas Unbekanntes. Auch für mich selber steht eine neue Zeit bevor. Ich werde im September mit meinem Studium beginnen und weiß auch noch nicht, wie das alles werden wird, aber ich bin zuversichtlich. Manch einer sitzt hier vielleicht und hat auch einen Blues und sagt sich, oh na, die Ferien sind vorbei, jetzt geht wieder der Alltag los, will ich gar nicht so sehr. Die Schüler von Jesus, die Jünger, die so mit Jesus unterwegs waren, also auch wir als Christen, ob jung oder alt, die wir mit Jesus unterwegs sind, sind auch Schüler, die haben auch oft total neue Situationen erlebt und wurden dadurch auch herausgefordert. Lasst uns schauen, was ich damit meine. Wir lesen in der Bibel im Markus-Evangelium, Kapitel 4, davon. Und die Schrift nimmt uns in eine Szene mit rein, wo Jesus einer großen Volksmenge predigt. Und weil das so viele Menschen waren, stieg er in ein Schifferboot, damit die Leute ihn nicht bedrängten. Wieso bedrängten? Was ist das Problem? Es hatte sich in den umliegenden Städten herumgesprochen, dass Jesus die Menschen mit den verschiedensten Krankheiten heilte. Und viele drängten sich jetzt nun an ihm, weil das vielleicht auch die letzte Hoffnung ist. Lass uns zu Jesus gehen. Nur Gutes gehört. Der Arzt XY hat nicht geholfen, mein letztes Erspartes ist weg. Gehen wir zu Jesus. Und so kam eine riesen Volksmenge auf ihn zu. Und viele drängten sich an ihn in der Hoffnung, durch das Berühren eine Kraft zu erfahren, eine Heilungskraft. Und so war die Menge an Land und Jesus auf dem Fischerboot, auf dem See. Jesus heilte und predigte und als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, kommt, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren, wir wollen aufbrechen. Es ist abends, es wird dunkel, ich finde, das ist ganz schön gewagt. Dann noch mit so einem kleinen Fischerboot über so einen großen See, dem See Genezareth, das ist ja eigentlich auch schon ein kleines Meer. Der See ist nämlich je nach Wasserstand bis zu 21 Kilometer lang und an seiner breitesten Stelle 13 Kilometer breit. Die Wasserfläche beträgt 166 Quadratkilometer. Das ist kein kleiner See. Ja, kleiner Funfact, flächenmäßig würde der Sodenmattsee 2244 Mal da reinpassen, aber das ist nur eine grobe Schätzung und auch nicht so wichtig. Aber ja, bestimmt waren einige der Schüler aufgeregt, die am Abend über dieses Gewässer rüberziehen, denn nicht alle von ihnen waren Fischer. Also wenn man an die Jünger denkt, dann denkt man, ah, das sind alles Fischer, aber dem war ja gar nicht so. Und die waren aufgeregt. Aber Jesus sagte, hey Leute, wir brechen auf, wir gehen da zusammen rüber. Ich finde es besonders toll, dass wenn man weiß, dass man aufbrechen muss, dann ist Jesus dabei. Dann ist Jesus der, der mit mir geht. Ich muss das gar nicht alleine machen. Das erinnert an Mose, der von Gott beauftragt war, das Volk aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit, in das gelobte Land zu führen. Und in der Schrift lesen wir, der Herr zog vor dem Volk her, am Tag in einer Wolkensäule, um die Leute zu navigieren, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen Licht zu geben, damit sie bei Tag und Nacht mit Gott unterwegs sein können. Also egal unter welchen äußerlichen Bedingungen. Und Jesus geht auch mit uns mit. Auch in die Schule, auch in die 5. Klasse oder in ein Vorstellungsgespräch. In das Gespräch mit meinem Arzt, ins Krankenhaus, in die neue Woche. In seinem Wort, die Bibel, ruft Gott seinen Kindern zu, hey, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durchs Feuer gehst, so sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Jesaja 43, Vers 3. Ist das nicht stark? Gott geht mit uns in das, was vor uns liegt. Er bricht mit uns zusammen auf. Er geht mit uns in Situationen, die unbekannt, einschüchternd oder auch bedrohlich sind. Und warum macht er das? Er tut das, weil er uns liebt. Er tut das, weil er dich liebt. Seine Liebe zu dir bewegt ihn. Gott liebt dich ganz persönlich. Die Welt will dir sagen, es gibt keinen Gott. Du bist ein random Zufallsprodukt aus Zellhaufen und Gewebe. Aber das ist nicht die Wahrheit. Er hat dich ins Leben gerufen. Du bist als sein Ebenbild geschaffen. Gott möchte Gemeinschaft mit dir. Gott möchte mit dir zusammenleben. Die Menschen damals konnten Gott in Person erleben. Durch die Menschwerdung in Jesus konnten und können die Menschen erfahren, wie er ist und wer er ist. Sie spüren, dass dieser Jesus anders ist. Jesus hat eine besondere Autorität, aber doch ist er so sanft. Jesus sieht ein. Jesus hat Ausstrahlung. Sie spüren, Jesus ist ein Sehnsuchtstiller. Ein Sehnsuchtstiller. Gott nimmt Anteil. Gott hört mich. Gott kennt meine Herausforderung, meinen Kummer und meine Ängste. Er weiß auch, was falsch läuft in meinem Leben, wo ich immer wieder falle oder wo ich immer wieder Dinge kaputt mache. Er sagt mir, wie mein Leben gelingt. Im Psalm 16 lesen wir, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Was für ein Lichtblick. Wie schön ist das? Dieser Jesus ist dieses Licht. Dieses Licht dieser Welt. Hiob beschreibt es so. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, sodass mein Leben das Licht wieder sieht. Alles, was du suchst, findest du in Jesus. Das hat die Menschen damals begeistert und das begeistert die Menschen auch heute noch. Aber gehen wir nochmal zurück. Viele Menschen hatten sich versammelt. Jesus hatte mit ihnen geredet und ihnen von seinem Vater, von Gott seinem Vater erzählt. Und viele Kranke waren gekommen und Jesus hatte sie geheilt. Die Leute und auch die Jünger waren immer begeistert von Jesus. Er konnte alles. Er war allmächtig. Erinnerst du dich noch, als du Jesus kennengelernt hast? Warst du auch so fasziniert von ihm? Ich weiß noch gut, wie es bei mir war, als ich Jesus mein Leben gegeben habe. Ich habe seine Macht und seine Liebe hautnah gespürt. Ich habe sie erlebt, ich habe tatsächlich auch Wunder erlebt. Und das Größte für mich war, er hat mir meine Schuld abgenommen und vergeben. Ich war frei. Und ich war so angezündet, ich bin zu meinen Freunden, zu meinen Bekannten gegangen, habe jedem erzählt, hey, ihr müsst Jesus kennenlernen. Jesus ist real. Jesus ist erfahrbar. Mir ist auch Spott und Gelächter dann, ich habe auch Spott und Gelächter bekommen, aber das war mir in dem Moment egal, denn ich wusste, wer Jesus ist. Ich habe Jesus in meinem Leben erlebt und ich war einfach wie verliebt. Ihr kennt das sicherlich auch, euer Schwarm schreibt euch etwas, eine WhatsApp oder früher noch die Liebesbriefe und ihr lest es immer wieder durch und staunt immer wieder, legt es weg, holt es wieder. Oh, ihr kennt das. So ging es mir, als ich meine erste Bibel bekommen habe. Eine Luther 84. Oh. Aber ich habe sie geliebt. Ich habe sie verschlungen. Ich habe so viel darin gelesen. Ich habe Fragen gehabt, ich habe Antworten erhalten, aber alles verstehe ich immer noch nicht. Aber das, was ich verstanden habe, das gebe ich freudig weiter. Ich durfte erkennen, dass Gott uns liebt und wie ein Hirte für uns sorgen will. Gott, der Hirte. Gott ist ein Hirte. Habt ihr tausendmal schon gehört bestimmt, vielleicht auch das erste Mal. Aber ich will euch was zeigen. Psalm 95. Denn er ist unser Gott und wir sein Volk. Er kümmert sich um uns wie ein Hirte, der seine Herde auf die Weide führt. Hört doch auf das, was er euch heute sagt. Krass, Gott ist unser Hirte. Jesus sagt im Neuen Testament, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wow. Die meinen kennen mich. Was zeichnet diesen Hirten aus? Was zeichnet einen Hirten im Wesentlichen aus? Der Hirte weiß den Weg mit klarer Richtung und sicherer Hand. Der Hirte hebt auf, stützt Schwache, lässt niemanden zurück. Wenn jemand fällt, bleibt er stehen. Er geht nicht einfach weiter und lässt dich da liegen. Er hilft dir wieder hoch. Der Hirte liebt jedes Einzelne, nicht nur die Herde als Ganzes. Der Hirte spricht Frieden. Seine Stimme schenkt Ruhe und Vertrauen. Kennst du seine Stimme? Der Hirte schützt und wärmt, bietet Sicherheit in stürmischen Zeiten. Und dieser Hirte predigt den Menschen am See und alle hörten gespannt zu. Und gegen Abend wurde man sicherlich auch müde. Den ganzen Tag waren so viele Leute da gewesen. Die Jünger hatten unter anderem viel damit zu tun, die Menschenmassen zu kontrollieren. Dafür zu sorgen, dass keiner erdrückt wird. Kranke durchzulassen oder auch gar Kranke durchzutragen zu Jesus. Es war ein Tag, wo auch viel Hektik war. Und die Evangelisation war zu Ende. Und Jesus sagt nun, lass uns auf die andere Seite des Sees fahren. Irgendwie waren die Jünger auch froh, als die Leute gingen und sie mit Jesus allein in das Boot steigen konnten. Endlich mal alleine, endlich keine Sorgen um die Menschen, kein Gewusel, keine Organisation, endlich Ruhe und Chillen. Sie wollten jetzt auf die andere Seite. Und ich sagte es vorhin, einige Jünger waren Fischer und die waren auf dem Boot zu Hause. Die kannten das, das war ihr Ding, das war ihr Metier. Da hatten sie alles im Griff. Sie machten sich nichts aus Wasser. Das Wasser machte ihnen keine Angst. Sie genossen die Ruhe, wie das Boot ruhig durch die Wellen glitt. Vielleicht spiegelte sich die Abendsonne etwas im Wasser, als sie unterging, ganz idyllisch, es war einfach herrlich. Und ein ganzer Tag Evangelisation erschöpft halt. Ich meine, einige von euch können das vielleicht bestätigen. Jesus war überanstrengt von den vielen Begegnungen, wurde müde und schlief ein. Irgendwie klingt das für mich befremdlich. Wenn wir uns Gott vorstellen, dann doch eher wie ein Superman. Stark und in einer Art und Weise, der von menschlichen Schwächen nichts kennt. Obwohl er allmächtig war, war er auf der Erde doch ein Mensch. Gott kommt auf die Welt und wird müde. Es ist wichtig hierbei zu sehen, Jesus müht sich. Jesus mühte sich den ganzen Tag. Jesus müht sich um uns, weil er uns liebt. Er müht sich um dich, weil er dich liebt. Er geht dir hinterher, weil er dich liebt. Er hatte sich hinten im Boot hingelegt und war eingeschlafen. Aber die Jünger, die Fischer unter ihnen, die kamen auch allein zurecht. Sie kannten sich ja aus. Jeder Handgriff ging von allein. Sie brauchten nicht groß zu erklären, was jeder an Bord zu tun hatte. Sie genossen die Überfahrt und hatten alles im Griff. Aber aus Erfahrung wissen wir, das Leben ist für Überraschungen gut. Wir nehmen teilweise die Ruhe und dass alles easy läuft, für selbstverständlich, besonders die jungen Leute. Wenn wir mit unserem Hirten Jesus durchs Leben gehen, dann wird nicht immer alles glatt und einfach sein. Das Leben wird nicht fair zu uns sein. Nirgendwo wird uns ein beschwerdefreies Leben garantiert. Der Prophet Salomo, der von Gott mit besonders hoher Weisheit gesegnet wurde, erkannte Folgendes. Prediger 8. Trotzdem geschieht viel Sinnloses auf der Erde. Da gibt es Gerechte, denen es so ergeht, wie Verbrecher es verdienen. Und es gibt Verbrecher, denen es geht, als hielten sie sich immer ans Recht. Ich dachte, auch das ist irgendwie nichtig. Auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, kann Schwieriges in unser Leben kommen. Das Leben ist unfair. Da können Umstände über uns hereinbrechen, die uns überraschen, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen und die uns an allem zweifeln lassen. Hashtag Glaubenskrise. Wie kann mir sowas passieren? Ich bin noch mit Jesus unterwegs. Wo ist Gott, wenn etwas so Schlimmes passiert? Liebt er mich nicht mehr? Habe ich es mit meiner Sünde übertrieben? Habe ich nicht genug getan? Habe ich nicht genug gedient? Warum ich? Warum wir? Ist es Gott egal? Warum schweigt er? Schläft er etwa? Habe ich mir mit ihm alles eingebildet? Kennt ihr diese Fragen? Die Schüler, unter denen zum Teil die erfahrenen Fischer waren, sollten diese Erfahrung nun machen. Vorhin noch hatten die Jünger bei der Evangelisation, wie ich es jetzt nenne, mehr oder weniger aus einer passiven Perspektive beobachten können, wie das Volk ganz praktisch die Allmacht Jesu erfährt. Und nun sollte jeder seine eigene persönliche Erfahrung machen. Es wurde etwas windiger, es wurde plötzlich dunkler, als es eh schon war. Wolken bedeckten den Himmel, es wurde kalt. Der Wind wurde jetzt stärker. Für die Jünger wurde es schwieriger, mit dem Boot vorwärts zu kommen und die Richtung zu halten, aber sie waren schon viel gewohnt. Oft hatten sie schon Stürme miterlebt. Wenn sie mitten auf dem See am Fischen waren, sind sie bestimmt schon einige Male vom Sturm überrascht worden. Sie kannten das schon, sie machten sich auch keine großen Sorgen. Würde schon alles gut gehen, kriegen wir schon hin, wird schon. Aber der Sturm wurde heftiger. Wir können lesen, es erhob sich ein großer Sturm. Das griechische Wort kann auch mit Wirbelsturm übersetzt werden. Und dieser sogenannte topografische Effekt ist auf dem See Genezareth bekannt und noch heute zu beobachten. Der See, muss man wissen, liegt 210 Meter unter dem Meeresspiegel, während die nördliche vom See gelegenen Golanhöhen, bei denen es sich um ein Hochplateau handelt, die gehen 1000 Meter hoch. Also da können fiese Fallwinde auf den See runterballern und alles aufmischen. Und diese kleinen Schiffchen wurden richtig durchgeschaukelt. Große Wellen stürzten auf das Boot und schaukelten es wild umher. Immer mehr Wasser kam auch in das Boot. Und langsam, jetzt beginnt Panik aufzusteigen. Dieser Sturm war anders. Schnell nahmen die Jünger einige Gefäße zur Hand, die an Bord lagen, und schöpften das Wasser raus. Hektik entsteht, Aufregung. Immer schneller müssen sie gegen dieses eindringende Wasser kämpfen. Aber trotzdem kam immer mehr Wasser ins Boot. Durch den Regen und auch durch die Wellen. Das Boot schaukelte heftigst. Man musste sich festhalten, um nicht über Bord zu gehen. Sie hatten richtig Angst. Angst um ihr Leben. Hast du schon mal richtig Angst gehabt, dass du untergehst? Du denkst vielleicht, jetzt kann mir keiner mehr helfen. Ich bin am A. Wie wird alles werden? Ich habe meinen Job verloren. Ich habe eine böse Diagnose erhalten. Ich bin alleinerziehend. Mein Geld ist knapp. Mahnungen flattern rein, die ich nicht bezahlen kann. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Aber Jesus ist allmächtig. Er kann Unmögliches tun. Er ist dein Hirte, wenn du es willst. Er lässt dich nicht liegen. Er hebt dich auf. Denn das ist das, was ein guter Hirte tut. Er verspricht, wir haben es vorhin gehört, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Die Jünger gehörten zu Jesus, aber trotzdem hatten sie auch große Angst. Wir kennen das ja auch. Wir haben Angst, weil wir nur auf diesen Sturm achten. Die Jünger versuchten, das Boot aufrechtzuhalten. Sie versuchten, das Wasser aus dem Boot rauszuschaufeln und natürlich dabei nicht über Bord zu gehen. Und was tat Jesus in der Hektik? Was tat Jesus im Sturm? Er schlief immer noch. Die Jünger haben in ihrer Angst wahrscheinlich gar nicht darauf geachtet. Und dann fiel es jemandem auf. Was macht Jesus eigentlich? Der schläft ja immer noch. Er ist nicht aufgewacht, er hatte keine Panik. Die Jünger weckten ihn. Herr Jesus, wach auf! Kümmert es dich gar nicht, dass wir untergehen? Wir werden sterben. Hat es Jesus gar nicht interessiert, was mit seinen Schülern ist? Ist es ihm egal? Nein, Jesus dachte an sie. Wir lesen im Psalm 121, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Jesus liebt sie, so wie er jeden Einzelnen liebt und sich um jeden Einzelnen sorgt. Er hat als Menschensohn geschlafen, aber als Gottessohn hat er über sie gewacht. Weißt du, dass du auch Gott wichtig bist? Du ganz persönlich, weißt du das? Deine Probleme sind ihm nicht egal. Aber auch wenn du dich fragen magst, was macht Jesus eigentlich, kann ich dir sagen, was er macht. Jesus ist da. Wenn du Sorgen hast, Kummer oder Angst, kannst du es Gott sagen. Sagen. Das könnte man sagen, warum soll ich da noch groß sprechen? Warum soll ich große Wörter finden? Er weiß doch eh, was ich sagen will. Aber Gott möchte Beziehung mit dir. So wie es in Freundschaften ist oder in einer Ehe. Wir kommunizieren. Und so wünscht sich das Gott auch. Komm zu ihm mit dem, was dich belastet. Er hört dir zu. Er will es hören. Er will, dass du mit deinen Sorgen zu ihm kommst. Er ist allmächtig. Denk nicht, ach, irgendwie kriege ich das schon hin. Wird schon. Nein, bring ihm das. Er ist allmächtig. Das heißt, er kann auch helfen. Wenn du Angst hast oder traurig bist, sprich mit ihm, erzähl ihm alles. Und dann vertraue ihm. Vertraue ihm. Er kann dir helfen, weil er Gott ist. Und er will dir helfen, weil er dich liebt. Ihm war es nicht egal, was gerade geschah. Jesus, wir gehen unter. Gott, wo bist du? Jesus schaute seine Jungs an. Sie hatten schon so viel mit ihm erlebt. Sie hatten so viele Wunder erlebt, so viel mitbekommen. Sie wussten doch, dass er allmächtig ist. aber sie hatten Angst. Und Jesus sah die Angst in ihren Augen. Und ich denke, Jesus war auch traurig darüber. Sie vertrauten nicht. Sie dachten nur daran, dass sie in der Situation nichts mehr tun konnten, dass sie sich selbst keinen Rat mehr wussten. Sie dachten nicht daran, wie mächtig er war. In dem Sturm haben sie es vergessen. Jesus stand mitten im Sturm auf. Überall um sie herum tobte der Wind und die Wellen. Und es muss richtig laut gewesen sein. Vielleicht musste Jesus sogar schreien, sodass ihn die Jünger auch verstanden. Jesus stand da. Er sagte nur, schweig, verstumme. Und plötzlich war es still. Der Wind legte sich. Das Meer wurde glatt. Keine Wellen mehr. Der Wind hatte Jesus gehorcht. Eine große Stille. Und diese Stille wurde nun zu einer peinlichen Stille. Jesus schaut. Wo ist euer Glaube? Wo ist euer Vertrauen? Ihr habt schon so viel mit mir erlebt. Vertraut ihr mir immer noch nicht? Vertraust du ihm immer noch nicht? Ich frage mich hier, haben die Jünger wirklich nicht vertraut? Was meint Jesus mit, wo ist euer Glaube? Das hat mich stutzig gemacht. Denn ich finde, sie haben doch sich mit ihrem Problem an die beste Adresse gewandt. Sie sind doch zu Jesus gegangen und haben gesagt, hey, wir kommen hier nicht weiter. Aber wisst ihr, ich glaube, Jesus möchte nicht nur unser Vertrauen, sondern dass wir ihm auch etwas zutrauen. Es ist gut zu wissen, dass Gott kann. Trauen wir ihm aber zu, dass er eingreifen wird? Markus 11. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, vertraut, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Ich möchte eine kurze Geschichte erwähnen, ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen. Und das mache ich auch nur, weil ich Gott die Ehre geben will. Mir geht es darum, niemanden zu verletzen, niemanden nahe zu treten. Ich will einfach zeigen, was Gott tun kann. Eine Freundin von mir, die lange, lange Zeit mit Jesus unterwegs ist, hatte einen Babywunsch. Ihr Mann und sie haben viele Jahre versucht, ein Kind zu bekommen. Und nach mehreren Fehlgeburten sagte man ihr, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Es ist so ein sensibles Thema. Und wir haben mitgelitten. Wir waren traurig. Wir beteten in unserem Hauskreis für sie und spornten uns gegenseitig an. Gott ist zuzutrauen. Und nach vielen Jahren kann ich endlich mit dem Kind High Five machen. Das ist richtig schön. Aber nicht immer antwortet Gott so. Nicht immer. Und das ist schwer zu ertragen. Was ich sagen will ist, Gott kann aber. Gott kann. Gott ist es möglich, deine unmögliche Situation zu verändern. Und die Jünger waren verwundert. Wie ist das möglich, dass es auf einmal still ist? Selbst der Wind gehorcht Jesus. Was ist das nur für ein Mann? Jesus ist kein einfacher Mensch gewesen. Er ist Gottes Sohn. Er war schon immer bei Gott. Er selbst hat die Erde geschaffen. Er ist allmächtig. Und das ist er auch heute. Egal, was du für Schwierigkeiten und Probleme hast, unser Hirte, der vorangeht, ist allmächtig. Du kannst ihm alles sagen, du kannst ihm vertrauen, du darfst ihm zutrauen, dass ihm alles möglich ist. Ich erinnere nochmal an Psalm 95. Denn er ist unser Gott und wir sein Volk. Er kümmert sich um uns wie ein Hirte, der seine Herde auf die Weide führt. Hört doch auf das, was er heute sagt. Amen. Und ich möchte uns jetzt eine Zeit der Ruhe geben, wo wir nachdenken können, wer Jesus für uns ist, wie stark wir ihm vertrauen und wir können darüber nachdenken, dass wir ihm mehr zutrauen. Vielleicht haben wir etwas in unserem Leben, das wir jetzt reflektieren wollen und Gott sagen wollen. Weg von diesem, ach, das wird schon, das kriege ich schon hin. Lasst uns vor Gott treten als Gemeinde. Mit ihm sprechen. Dieses Privileg haben wir. Und ihm sagen, was uns belastet. Lasst uns die Last ablegen bei unserem Sehnsuchtstiller. Vater im Himmel, du siehst, wie es uns geht. Du siehst, was uns belastet, was uns das Herz schwer macht und wo wir dich auch nicht verstehen, wo wir verwundert sind über dich. Vater, du siehst, dass wir uns manchmal selber gar nicht die Gedanken ordnen können. Aber es tut so gut zu hören, dass du allmächtig bist und dass du unser Hirte bist. Du bleibst stehen, wenn wir hinfallen. Du liebst nicht nur die Herde, sondern jedes Einzelne davon, jeden Einzelnen. Du liebst mich so, wie ich bin. Du liebst uns mit unseren Macken, mit unseren Makel, mit unserer Eigenwilligkeit. Du liebst uns auch mit dem mangelnden Vertrauen. Und du lädst uns ein, dir mehr zu vertrauen, dir mehr zuzutrauen. Du bist ein Gott der Wunder. Du hast diese ganze Welt geschaffen. Alles, was auf ihr ist. Hilf uns, dass wir das nicht vergessen, dass wir damit rechnen, dass wir das für uns in Anspruch nehmen. Du bist unser Hirte. Du bist unser Gott. Hilf uns, wenn wir traurig sind, dass deine Freude größer wird in uns und wir nicht hadern. Hilf uns zu warten auf dich. Du kannst. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du uns liebst. In Jesu Namen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.